Dungeons und Denglisch.
D&D's Hit Radio Nummer 1.
Willkommen bei D&D Englisch, eurem Radiosender der Wahl.
Es wird von Woche zu Woche gesteigert schlimmer.
Du musst da mit reinplayen. Du kannst mir den, weißt du, wir müssen da hier so ein bisschen, wenn du auch was zu dem Intro beitragen würdest, dann wäre das jetzt viel besser geworden. Du hättest auch so ein paar Soundeffekte reinflüstern müssen. Genau. Weißt du, du stellst mich da immer so hin, als hätte es nur ich ruiniert. Aber wenn du nichts beiträgst, dann kann es ja nur ruiniert werden.
Tut mir leid, dass ich bei deinen Schnapsideen ganz oft nicht so mitmache.
Sie sitzt immer daneben und lacht mich aus. Ich bin schon enttäuscht.
Tut mir leid. Ich find's super, dass wir jetzt gerade auf einen Trend aufspringen mit der neuen Folge, Aaron.
Was haben wir denn für einen Trend?
Naja, irgendwie ist das Thema der heutigen Folge derzeit sehr populär.
Da ist das dran, das haben wir gut getimt. Steht schon länger so in unserer Tabelle, in unserer Liste, aber wir sind ganz gut dabei. Heute geht's natürlich um Vecna, den Erzlich, den verketteten Gott, den verstümmelten Gott, den Meister des Spinnenthrons, den Geflüsterten, den sterbenden König, den Herr des verrotteten Turms und den unsterblichen Gebieter.
Kannst du mir mehr erklären, wie er gleichzeitig der sterbende König und der zum anderen der unsterbliche König sein kann?
Das hängt einfach damit zusammen, dass er ein Lich ist. Über Liches haben wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Und Liches sind untote Wesen, die aber gleichzeitig in einem ewigen Zyklus des Verfalls und des Sterbens gefangen sind, den sie quasi selber nur abweisen können, indem sie mehr und mehr Macht absorbieren. Ein typischer Lich macht es, indem er Seelen von Sterblichen sammelt. Ich glaube, Vecna ist über dieses Level inzwischen hinweg. Oder er hat einfach so viele Seelen, dass er sich darum nicht mehr kümmern muss. Aber nichtsdestotrotz ist er ein Untoter. Und wenn ihr mein Artwork von Vecna gesehen habt, es gibt ein paar verschiedene, er sieht nicht so mega lebendig aus.
Ja, ich sage immer ganz gern Liches before Bitches. Deswegen bin ich voll ab für die heutige Folge.
Weil du es gerade sagst, so mit Liches über Bitches, die hatten auf dem offiziellen D&D-Instagram-Account vor kurzem irgendwie so ein Werbeding, wo es T-Shirts zu gewinnen gab oder irgendwie konnte man T-Shirts kriegen und da gab es eins, da stand drauf From Rags to Liches. Und das fand ich mega cool. So
man konnte es leider dieses, nur in den USA kaufen.
Ja, aber das war ein cooler Spruch. Jedenfalls kann man sich jetzt mal die Frage stellen, wer ist eigentlich Vecna? Und das kommt darauf an, wann man ihn betrachtet. Aktuell in der D&D-Geschichte ist er mehr oder weniger einer der Götter, Gott der Geheimnisse, Gott der Bosheit. Und er ist einer der einflussreichsten, größten und bekanntesten Bösewichte in D&D.
Wenn ich Vecna aktuell betrachte, steht er vor unserem Manga-Regal. Als kleine Figur.
Ja, das stimmt. Es gibt eine Funko-Pop von ihm zurzeit. Die ist ganz cool. Da konnte ich nicht widerstehen. Um Vecna gibt es ein paar andere wichtige Figuren, die mit ihm zusammenwirken. Zu ein paar davon kommen wir später. Eine möchte ich gleich ganz am Anfang erwähnen. Nämlich Vecnas rechte Hand und letztendlich sein Verräter ist ein gewisser Cass der Blutige. Ein Vampir, der...
Entschuldigung. Ich musste gerade über das Klischee lachen, dass dieser Vampir wirklich der Blutige heißt.
Ich dachte immer, Vampire haben eigentlich kein Blut und deswegen sind sie weniger blutig. Und sie müssen nur Blut trinken, weißt du? Aber ich dachte, die sind eigentlich immer blutleer, deswegen sind sie doch so blass ursprünglich, oder war da
nicht
was?
Ich weiß es nicht, vielleicht auch, weil sie einfach keine Sonne sehen.
Also ich rede jetzt von den typischen...
Dem typischen Standard-Vampir.
Ja, dem typischen Pop-Culture-Vampir. Also die D&D-Vampire, die sind nochmal so ein Ding für sich. Fangen wir mal mit der Realgeschichte rund um Vecna an. Also nicht seiner Geschichte in D&D, sondern eher seiner Geschichte außerhalb von D&D. Das erste Mal wirklich aufgetaucht ist er im Greyhawk-Setting. Damals in einer Regelerweiterung namens Eldritch Wizardry. Und eigentlich ist nicht einmal er selber damals da aufgetaucht, sondern nur die zwei Artefakte, die ihn erst bekannt gemacht haben, nämlich das Auge von Vecna und die Hand von Vecna. Erdacht und erfunden wurde die Figur und diese Artefakte ursprünglich vom Brian Bloom,
Das ist nur der halbe Man. The true Man ist Gary Gygax, aber Brian Bloom ist auch ein epischer Name.
Stimmt, ja. Und ursprünglich wurde Vecna einfach nur beschrieben, hey, mächtiger Magier, der irgendwann zum Lich aufgestiegen ist, der wurde dann besiegt, sein Körper zerstört und übrig geblieben sind seine linke Hand und sein linkes Auge. Und mehr war ganz lange Zeit auch nicht über ihn bekannt. Später hat er dann irgendwann offiziell mal Gottstatus erreicht, doch selbst in Gottform wird er halt meistens nur mit seiner fehlenden Hand und fehlendem Auge dargestellt. Übrigens, der Name Vecna selber, der ist inspiriert vom Fantasy-Autor Jack Vance, ist quasi ein Anagramm auf Vance, V-A-N-C-E, und sie haben einfach das E und C vorgestellt. Das heißt, aus Vance wird Vecna.
Sehr cool.
Auf dessen Büchern basiert nämlich das ganze D&D-Magiesystem. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in der Mistra-Folge vielleicht. Und nicht nur war der Name stark inspiriert von Fantasy-Literatur, sondern die Gegenstände selber auch. Die Hand und das Auge, die waren nämlich, naja, also ich möchte nicht sagen mehr oder weniger komplett, aber schon zu großen Teilen kopiert aus der Eternal Champion-Reihe von Michael Moorcock. Nämlich hatte der Artefakte, die hießen die Hand von Quill, oder Quill, K-W-L-L, Quill, und das Auge von Rin.
Also mir ist schon öfter aufgefallen, die besten DMs sind die, die sich sehr gerne von sehr vielem inspirieren lassen.
Ja, also das Coole bei D&D ist ja, die meisten Kampagnen, die man an seinem persönlichen Tisch im Wohnzimmer so spielt, die werden ja nicht verkauft. Und im Endeffekt heißt es für dich als DM, du kannst alles klauen von überall und alles benutzen, was du willst. Damals hat man es auch mit, also damals hat man es eher Inspiration genannt. Also ich meine, ich möchte jetzt niemand unterstellen, dass die Ideen geklaut waren, aber damals war noch offensichtlicher Inspiration gezogen für viele Sachen. Und wie gesagt, im Original Dungeon Master's Guide gab es auch nicht wirklich mehr Infos dazu, außer halt, dass da die beiden Gegenstände vorkamen. Erst in der zweiten Edition, 10 Jahre später, wurde die Geschichte um Vecna dann erweitert. Und zwar vor allem im Abenteuer Vecna Lives, das 1990 rauskam, wo das erste Mal Vecna in Persona selber überhaupt als Charakter aufgetreten ist. Und zwar als der Hauptantagonist des Abenteuers in der Rolle eines Halbgotts zu diesem Zeitpunkt. Kleiner Spoiler für diese ganzen Abenteuer, also muss ich jetzt hier nicht dazu sagen, ich spoilere natürlich die ganze Geschichte von Vecna hier, mit ein paar Ausnahmen, die jetzt in der 5. Edition relevanter sind, aber das Abenteuer endet dann damit, dass Vecna in Ravenloft gefangen wird und dann hat man wieder mehr oder weniger 7 Jahre lang nichts mehr von ihm gehört, bis dann 1997 das Abenteuer Vecna Reborn rauskam, wo seine Geschichte quasi von Ravenloft aus weitergespinnt wird.
Wie immer dieser ganze böse Schmutz nach Ravenloft gespült wird.
Ja, stimmt. Ich gebe gerade nur so einen allgemeinen Überblick, wie genau sich das zugetragen hat, sage ich später noch. Jedenfalls kam dann irgendwann das Ende der 2. Edition und das letzte Abenteuer der 2. Edition, das war ein dreiteiliges Epos, das hieß Die, Vecna, Die. Ebenfalls mit Vecna in der Hauptantagonistenrolle, kann man sich vorstellen. Und da wurde quasi sozusagen ein Übergang geschaffen von der 2. in die 3. Edition und gleichzeitig wurden die damaligen Hauptsettings, nämlich Ravenloft, Greyhawk und Planescape, miteinander verknüpft in dieser Geschichte. Und ab der 3. Edition war Vecna dann auch offiziell Teil des Kernpantheons des Spiels, also Teil der wichtigsten Götter, wo er als niedere Gottheit aufgelistet wird. In der 4. Edition, komm davor.
Wie du erwähnst hier gerade die 4. Edition.
Ja, und mehr sage ich auch nicht dazu. Er kommt vor in der 4. Edition. Und in der 5. Edition wird er sowohl im Dungeon Master's Guide auch, als auch im Spielerhandbuch als ein möglicher Gott, und zwar der Gott der Geheimnisse, gelistet. Er ist möglich als Wahl für Arcana-Kleriker. Er ist möglich als Patron für Undying Warlocks. Und auch seine Hand und sein Auge tauchen als offizielle Artefakte auf. Und nicht nur das, auch das Schwert von Cass, seinem General, taucht auf als Gegenstand. Das Schwert von Cass als einzige Möglichkeit, diese beiden Gegenstände tatsächlich zu vernichten.
Jetzt hast du gespoilert.
Ja, sorry, kleiner Spoiler. Und Was auch vorkommt, ein weiteres Artefakt, das mit ihm zusammenhängt, ist das Buch der niederträchtigen Dunkelheit.
Was für ein Buch, Aaron?
Das Buch der niederträchtigen Dunkelheit.
Was meinst du, das Buch der niederträchtigen Dunkelheit?
Ganz genau, das wurde nämlich von einem anonymen Autor geschrieben, aber die Vermutung ist, dass dieser anonyme Autor wahrscheinlich Wegner war. Man weiß es nicht so genau, aber es gibt ein paar Hinweise darauf. Eine besondere Rolle nimmt Vecna in Critical Role ein, im Critical Role Kampagnen-Setting Exandria und auch in der Podcast-Serie selber kommt er vor. Durch Critical Role hat er nochmal viel an Popularität wiedergewonnen jetzt in den neuesten Jahren. Ich möchte jetzt Critical Role nicht spoilern, aber er war da quasi auch einer der Antagonisten und noch mehr Details über ihn gab es dann tatsächlich auch in den Critical Role Settings Büchern, also in Explorer's Guide to Wildemount und so weiter. Und jetzt ganz spannend und klitzekleiner Spoiler für Critical Role und für Baldur's Gate Descent into Avernus. Diese Popularität von Vecna und dieser ganzen Vecna-Geschichte, die Critical Role geschaffen hat, hat Wizards of the Coast irgendwann gesehen. Und in Critical Role haben sie ab und an so Prominente als Gastauftritte da. Also ich weiß nicht, ob ihr Critical Role kennt, sondern wenn wir ganz kurz sagen, was Critical Role überhaupt ist.
Also ich wäre echt schockiert, wenn Podcast-Hörer Critical Role nicht kennen. Aber für alle, die da eine kurze Erklärung brauchen, das ist der bestverdienste Twitch-Account weltweit. Also,
es ist ein Live-Play-D&D-Podcast, wo sich eine Gruppe an Voice-Actern trifft, um D&D zu spielen. Und ich würde sagen, es ist, glaube ich, nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, Critical Role ist einer der Gründe, warum D&D aktuell bei den jungen Leuten so populär ist, wie es ist, weil Critical Role im Internet, wenn man mit D&D zu tun hat, man kommt nicht drum rum im Endeffekt. Jedenfalls, die haben ab und an prominente Gastauftritte dabei und einer von denen war Joe Manganiello. Ich kann da gar nicht sagen, wo der so genau mitgespielt hat, aber er ist ein relativ bekannter Schauspieler und der hat da eine Rolle gespielt, als Arken der grausamen Dragonborn, wo er in den Besitz der Hand von Vecna gelangt ist. Okay. Und wie das Ganze ausgeht und so, spoilere ich jetzt nicht. Aber dieses Ereignis hat Wizards of the Coast inzwischen offiziell als Kanon erklärt, denn der Charakter Arken taucht jetzt auch im Abenteuer Baldur's Gate Descent into Avernus auf.
Crazy.
Wo bestätigt wird, dass er diese Sachen aus Critical Role tatsächlich erlebt hat. Ja, und Marie hat es vorher schon vorweggenommen. Eine andere Sache, warum Vecna zurzeit besonders relevant ist, ist Stranger Things.
Ich habe den Namen der Serie noch nicht erwähnt.
Möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber Vecna ist ein wichtiger Name in der aktuellen Staffel. Glaube ich, mehr sage ich dazu nicht. Und dadurch, dass er in Stranger Things gerade so eine wichtige Rolle spielt, hat Wizards of the Coast ein bisschen das Momentum genutzt, um auf der Welle mitzureiten und hat erst vor ein, zwei Wochen oder vielleicht sind es auch schon 3 Wochen auf D&D Beyond für kurze Zeit kostenlos verfügbar ein kleines Mini-Schmankerl rund um Vecna veröffentlicht, nämlich das Vecna-Dossier, wo sie das erste Mal offizielle Stats für Vecna in der 5. Edition veröffentlicht haben. Gehen wir später auch noch ganz kurz drauf ein. Aber ich glaube, bevor wir das tun, wäre es jetzt wirklich mal ganz spannend, ein bisschen mehr im Detail über das Leben von Vecna zu reden. Und da muss man ganz klar einen Unterschied ziehen zwischen dem, was wir jetzt außerhalb des Spiels wissen und dem, was Leute im Spiel über Vecna wissen. Insbesondere, wenn wir jetzt über die Vergessenen Reiche reden, da ist das Wissen über Vecna dünn gesät, sage ich mal. Insbesondere deswegen, weil er ja nicht aus den Vergessenen Reichen stammt, sondern aus Earth, einer komplett anderen Welt der materiellen Ebene. Und weil er der Gott der Geheimnisse ist und bewusst quasi nichts über ihn in die Welt rausträgt. Das heißt, in den Vergessenen Reichen sind seine Anfänge so ein bisschen mysteriös, nebulös, unklar. Da ist gar nicht so klar, war früher ein menschlicher Zauberer. Manche sagen, es war ein Halbelf. Tatsächlich ist Fakt, das wissen wir, er war ein Mensch, wurde als Mensch geboren, ist aufgewachsen in einer Stadt namens Fleeth in Earth und wurde ursprünglich in der Magie unterrichtet von niemand anderem als seiner Mutter. Die wurde später allerdings von der Regierung von Fleeth hingerichtet, wegen Hexerei.
Hexerei.
Das waren noch andere Zeiten. Das hat ihn geprägt und traumatisiert und dieses Ereignis hat er zum Anlass genommen, Rache zu schwören. Und er hat geschworen, die dunklen Künste auf eine Art und Weise zu meistern, die vor ihm noch kein anderer Sterblicher oder Unsterblicher jemals geschafft hat. Und ich denke, wir können jetzt im Nachhinein sagen, das ist ihm wahrscheinlich gelungen. Irgendwann im Laufe seines Lebens hat er dann angefangen, um seine eigene Sterblichkeit zu fürchten. Aufgrund des Todes seiner Mutter auch, war er halt schon früh mit dem Tod konfrontiert. Und er wurde dann zum ersten Lich. Mehr über Liches bei uns in unserer Lich-Folge.
Und wie ist er denn Lich geworden?
Das ist eine sehr gute Frage, Marie.
Weil, let me guess, man weiß es nicht.
Nee. Ja, es gibt mehrere Theorien, von denen eine am wahrscheinlichsten ist. Ich fange mal an. Also, er hat eine Zeit lang selber behauptet und es wurde viel rumerzählt, dass der Gott des Untods, nämlich Orcus, ihn das Ganze gelehrt haben soll. Was da ein bisschen dagegen spricht, ist, dass Vecna und Orcus sich inzwischen nicht besonders gut verstehen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie sich immer nicht gut verstanden haben, aber dass Orcus da mit reinspielt und irgendeinem random Sterblichen das beibringt, unwahrscheinlich. Viele sagen, ja, Vecna hat schon immer nicht wirklich eine große moralische Komponente gehabt und er hat Experimente an hunderten Unschuldigen durchgeführt, um irgendwann die Macht der Existenzebenen selbst zu absorbieren, um zum Lich zu werden.
Entschuldigung, ich denke nur gerade dran, dass er so ein Typ absolut insane wird, weil seine Mama ja gestorben ist.
Irgendwie die gestorbene Mutter ist so ein wiederkehrendes Theme bei vielen Bösewichten, wenn ich so drüber nachdenke.
Nicht meine Mama.
Also diese Sache mit dem Ritual und den 100 Unschuldigen und den Macht der Existenzebenen selber, das kann sein, das schließt sich nämlich mit der letzten Theorie nicht aus, nämlich, dass er das Ganze von einer Art Gottheit, von der Personifikation der Magie selbst gelernt hat, von der Wesenheit in Earth nur bekannt als The Serpent, die Schlange. Inzwischen hat sie den Namen, nämlich Moxlick, kommt schon lange nicht mehr vor, in den ganz alten Büchern. Und das ist wahrscheinlich, was tatsächlich passiert ist. Denn Vecna hat diese Serpent-Figur öfter mal erwähnt. Jedenfalls ist er früher oder später irgendwie zum Lich geworden. Und 1000 Jahre nach seiner Geburt hat er seinen Plan in die Tat umgesetzt und hat die Stadt Fleeth mit einer riesigen Armee von Magiern und Untoten belagert.
Mein Gott.
1000 Jahre später quasi.
Wenn du nach 1000 Jahren noch nicht verkraftet hast, dass deine Mutter wegen Hexerei hingerichtet wurde.
Ja, Marie, das ist aber schwer, sich da reinzuversetzen, weil meine Mutter war keine Hexerin. Jedenfalls gab es da diese Belagerung der Stadt und das war mehr oder weniger Vecnas erste große kriegerische Auseinandersetzung, die so in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Jetzt fällt mir doch was ganz anderes dazu ein.
Ja.
Wie kannst du nach 1000 Jahren lebt keine von den Personen, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich waren, überhaupt noch.
Super,
nicht
oder?
Nicht mal der Typ, der das wahrscheinlich angezettelt hat, dass die Mutter überhaupt gestorben ist, wird noch leben. Das sind alles Nachkommen von Nachkommen von Nachkommen. Und die sterben einfach und werden nie erfahren, warum.
Naja, erfahren werden sie es. Denn Azarak. Vecna hat die Leute natürlich konfrontiert. Eine Sache kam während des Kampfes noch auf. Er wurde nämlich fast besiegt von Klerikern des Lichtgottes Photos damals und wurde nur gerettet von einem seiner Generale, nämlich einem Cambion namens Acerarak, den wir kennen als einen anderen bekannten Lich. Das ist nämlich der vorne auf dem Dungeon Master's Guide drauf ist. Der war ursprünglich einer von Vecnas Generalen. Und die Theorie, die sich inzwischen mehr oder weniger bestätigt hat, ist, dass Acerarak quasi den Angriff auf Vecna nur inszeniert hat, um später dann als sein Retter und damit in seiner Gunst dazustehen.
Was schmieden die denn da alle immer für Pläne? Das ist ja so unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
Das hat aber funktioniert.
Ja, kann ja bei jedem Plan auch sein.
Ja, aber der Unterschied ist, dass die halt alle 20 Int haben.
Wenn du mir so gerade indirekt gesagt, dass ich dumm bin?
Nee, ich sag
mir, du hast mich gerade dumm genannt.
Wir können alle nicht mithalten mit den mächtigsten Liches von Earth aus dem Greyhawk-Setting. Ebenfalls,
dumm genannt.
Seit dieser Schlacht wird Vecna mehr oder weniger als Gott verehrt, auch obwohl er zu dem Zeitpunkt natürlich noch längst kein Gott war. Irgendwann hat er sich von diesem Angriff der Kleriker jedenfalls erholt und es heißt, die Anführer der Stadt sind dann zu ihm gekommen und haben ihm Gnade angefleht, weil es gab schon so viele Opfer und sie haben ihm angeboten, eben sämtlichen Reichtum zu geben und sogar ihre eigenen Leben aufzugeben im Austausch gegen das Leben der unschuldigen Bürger der Stadt. Vecna war mit dem Angebot unzufrieden.
Mein Gott.
Hat sich einen von ihnen ausgesucht, hat den mitsamt seiner Familie von seinem neuen Leutnant Cass vor ihren Augen foltern und ermorden lassen, und zwar über den Lauf eines ganzen Tages. Dann war er immer noch nicht zufrieden, ist durch die Stadt gegangen, hat alle Bürger getötet und hat die Köpfe der Bürger vor den Anführern der Stadt aufgestapelt. Und zwar mit ihren Familienmitgliedern ganz vorne. Und dann hat er ihnen Gnade gewährt.
Irgendwie erinnert mich Vecna so ein bisschen an Joffrey.
Mhm.
Aus Game of Thrones. So vom Sympathielevel her.
Schön, oder?
Wobei ich sagen muss, Joffrey, wenn du es jemals schaffst als DM, Aaron, einen Charakter zu schreiben, den ich so hassen werde, wie ich Joffrey in Game of Thrones gehasst habe, dann bist du ein wahrer Meister.
Also ich muss auch sagen, ein guter Bösewicht ist schon die Hälfte der Story. Und das ist eine der Sachen, die in Song of Ice and Fire wirklich gelungen ist. Oder in den früheren Game of Thrones Staffeln, ohne jetzt über das Ende groß reden zu wollen. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Einer der mächtigsten Anhänger und sozusagen Vecnas rechte Hand hat er zu der Zeit schon an seiner Seite, war ein Paladin namens Cass. Und den hat Vecna sehr geschätzt. Und es heißt, dass er ihn damals schon mit nekromantischen Ritualen verwandelt hat, ihm längeres Leben gewährt hat. Manche Quellen sagen, er wurde damals schon von Vecna in den Vampir verwandelt. Das ist so ein bisschen angezweifelt. Jedenfalls hat er ihm auch ein mächtiges magisches Schwert geschmiedet, das Schwert von Cass, das ihm dann selbst zum Verhängnis werden sollte. Aber dazu kommen wir im Endeffekt jetzt schon. Nach dieser gewaltigen Schlacht in Fleeth ging es mit Vecna nur bergauf. Und gerade als er so am Höhepunkt seiner derzeitigen damaligen Macht war, wurde er verraten von besagten Cass. Mit Hilfe seines eigenen magischen Schwertes vernichtet und nur die linke Hand und sein linkes Auge sind übergeblieben. Der Kampf, der ging der Legende nach so aus, dass Vecnas Körper quasi gestorben ist, aber im selben Moment hat er es noch geschafft, Cass zu verbannen in eine Halbebene namens Cavitius, die dann von den dunklen Mächten von Ravenloft verschlungen wurde.
Mhm. Wie gesagt, sämtliches Gesocks immer nach Ravenloft.
Alles Gesocks nach Ravenloft. Das wäre ein guter Spruch für ein T-Shirt. Natürlich haben nicht nur die Hand und das Auge überlebt, sondern auch
Vecna.
Vecnas Seele, die dann in den nachfolgenden Jahrhunderten von seinen Kultisten über lange Zeit genährt wurde.
Du weißt doch, dass ich eine Grundregel bei Videospielen habe. Und zwar auch bei Serien. Was ist, wenn man die Leiche von einem, ich sag mal in Anführungszeichen, gestorbenen Charakter nicht sieht? Dann ist er nicht tot. Fakt.
So sieht's aus. Kann man sich, glaube ich, als Regel nehmen. Keine Leiche, kein Tod.
Ich finde, das ist die Marie-Parabel.
Die einzige Ausnahme sind vielleicht Harry Potters Eltern. Aber gut, der Film war für Kinder. Ja, natürlich war Vecna ab diesem Zeitpunkt nicht für immer verschwunden, sondern er hat es irgendwie geschafft, zum Halbgott aufzusteigen. Wie genau er das geschafft hat, weiß man nicht. Er ist ja nicht umsonst Gott der Geheimnisse.
Ich find's gut, wie man einfach alles da drauf schieben kann, dass er der Gott der Geheimnisse ist.
Super, oder?
So, wir haben uns das noch nicht ausgedacht. Ja, ist der Gott der Geheimnisse. Passt schon. Es ist einfach mystisch.
Jedenfalls war er ein bisschen unhappy, als er dann wiedergekommen ist. War vor allem nicht so ganz happy mit der Performance seiner ehemaligen Leutnants. Und die hat er deswegen verdammt, zu den ersten Skull-Lords zu werden. Das sind so Riesen-Skelett-Typen mit drei Köpfen. Er hat die nämlich immer in Dreiergruppen genommen. Und zwar die, die sich möglichst am allerwenigsten leiden konnten, und hat sie dann zusammen fusioniert in elendige Monstrositäten, die ihm der dienen mussten.
Absoluter Sadist, oder?
Ist dir das jetzt erst klar geworden? Oder hat's, weiß ich nicht, haben die Köpfe der unschuldigen Bürger vorher nicht gereicht, Marie?
Ich habe wirklich so das Gefühl, dadurch, dass ich mir so viel in diese Richtung reinziehe, kann mich nichts mehr so richtig schocken.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen so ein D&D-Problem. Ich kenne das gewissermaßen. Jedenfalls war er zu dem Zeitpunkt dann ein Halbgott, hat aber natürlich sich damit nicht zufrieden geben wollen und hat Pläne geschmiedet, zum höheren Gott und schließlich zum einzigen Gott aufzusteigen. Diese Pläne wurden allerdings von Abenteurern schließlich vereitelt, siehe diese alten Adventures. Und dieses Eingreifen der Abenteurer ist auch der Grund, dass er schließlich dann in Ravenloft ebenfalls in Cavitius gefangen gehalten wurde. Und dadurch, dass Vecna in dieses Gefängnis von Cavitius gesperrt wurde, kam zum selben Zeitpunkt der ehemalige Gefangene von Cavitius frei, nämlich Cass. Spannend, oder?
Voll. Wieder mal ein Bad Guy durch den anderen ausgetauscht.
Ja. Auch da ist er natürlich nicht ewig geblieben in Ravenloft. Er hat es dann irgendwann geschafft auszubrechen und hat noch einen anderen Halbgott getötet, den Iuz. Das war auch ein Kambion, Gott des Chaos, Gott des Schmerzes und so weiter. Alles, was schlecht ist. Hat dessen Kräfte absorbiert, wurde dadurch zum niederen Gott und hat dann einen Kreuzzug gegen die Stadt Sigil angeführt. Die Stadt, die laut ihren eigenen Bewohnern im Zentrum des Multiversums steht. Wir hatten nach unserer Multiversumsfolge einen Instagram-Kommentar bekommen, wo jemand geschrieben hat, er fand es ein bisschen schade, dass wir näher auf Sigil eingegangen sind, weil die im Planescape-Setting so stark im Zentrum des Multiversums steht. Ich habe es auf Instagram ein bisschen ausführlicher beantwortet, aber Planescape lasse ich hier mal außen vor. Und die Einwohner von Sigil sind mehr oder weniger so die einzigen, die Sigil wirklich als das faktische Zentrum des Multiversums betrachten. Nichtsdestotrotz ist es ein super wichtiger Ort, die Stadt der Türen mit Portalen in alle anderen äußeren Ebenen des Multiversums. Und Vecna wollte enorme Macht an sich reißen, indem er diesen Ort erobert.
Aber
wurde von Abenteurern wieder mal vereitelt.
Yeah, heroisch, gute Abenteurer.
Genau, siehe, die weg, nur die. Das war der Übergang der zweiten in die dritte Edition. Nichtsdestotrotz gibt's Vecna immer noch und er befindet sich auch nach wie vor auf Gottstatus.
Okay, wollen wir mal über die Artefakte reden, Aaron?
Wenn du möchtest, können wir das tun.
Also, ich würde das sehr gern machen. Ich werde hierfür erstmal, würde ich sagen, einfach aus dem Dungeon Master's Guide vorlesen.
Mhm.
Und wir fangen mit dem Auge von Vecna an.
Tu das.
Das Auge von Vecna und die Hand von Vecna können zusammen oder getrennt gefunden werden. Das Auge sieht aus wie ein blutunterlaufenes Organ, das aus seiner Höhle entfernt wurde. Die Hand ist eine mumifizierte und geschrumpfte linke Gliedmaße. Um sich auf das Auge einzustimmen, musst du dir dein eigenes Auge entfernen und das Artefakt in die leere Höhle drücken. Das Auge pflanzt sich selbst in deinen Kopf ein und bleibt dort, bis du stirbst. Ist es erst einmal an seinem Platz, verwandelt es sich in ein goldenes Auge mit einem Schlitz als Pupille. Ähnlich wie bei einer Katze. Wenn das Auge jemals entfernt wird, stirbst du. Um dich auf die Hand einzustimmen, musst du dir deine linke Hand am Handgelenk abschneiden und das Artefakt gegen den Stummel drücken. Die Hand pflanzt sich von selbst an deinen Arm und wird zu einer funktionierenden Gliedmaße. Wenn die Hand entfernt wird, stirbst du. Zufällige Eigenschaften. Das Auge von Vecna und die Hand von Vecna haben jeweils die folgenden zufällig ausgewählten Eigenschaften. Eine kleinere vorteilhafte Eigenschaft, eine größere vorteilhafte Eigenschaft und eine kleinere nachteilige Eigenschaft.
Die Eigenschaften des Auges sind, deine Gesinnung ändert sich zu neutral böse und du erhältst die folgenden Eigenschaften. Du hast den wahren Blick. Du kannst eine Aktion verwenden, um so zu sehen, als würdest du den Ring des Röntgenblicks tragen. Das Auge hat 8 Ladungen. Du kannst eine Aktion aufwenden und eine oder mehrere Ladungen verbrauchen, um einen der folgenden Zauber damit zu wirken. Hellsehen, Krone des Wahnsinns, Auflösung, Monster beherrschen oder böser Blick für unterschiedlich viele Ladungen. Das Auge erhält zu jeder Morgendämmerung 1W4+4 verbrauchte Ladungen zurück. Jedes Mal, wenn du damit einen Zauber wirkst, besteht eine Chance von 5%, dass Vecna deine Seele aus deinem Körper reißt, diese verschlingt und dann Kontrolle über deinen Körper übernimmt, als wärst du eine Marionette. Wenn das passiert, wirst du ein Nichtspielercharakter unter der Kontrolle des Spielleiters.
Die Eigenschaften der Hand. Deine Gesinnung ändert sich zu neutral böse und du erhältst die folgenden Eigenschaften. Dein Stärkewert wird 20, wenn er nicht bereits 20 beträgt. Jeder Nahkampfzauberangriff, den du mit dieser Hand ausführst, und jeder Nahkampfangriff mit einer Waffe ausgeführt, die von deiner Hand geführt wird, richtet bei einem Treffer zusätzlich 2W8 Kälteschaden an. Die Hand hat 8 Ladungen, du kannst eine Aktion aufwenden und eine oder mehrere Ladungen verbrauchen, um einen der folgenden Zauber damit zu wirken. Finger des Todes, Schlaf, Verlangsamen oder Teleportieren. Für jeweils unterschiedlich viele Ladungen. Die Hand erhält zu jeder Morgendämmerung 1W4+4 verbrauchte Ladungen zurück. Jedes Mal, wenn du mit der Hand einen Zauber wirkst, wirkt sie auf dich den Zauber Einflüsterung und verlangt, dass du eine böse Handlung vollziehst. Die Hand könnte eine spezielle Handlung im Sinn haben oder es dir überlassen.
Ja, also das waren das Auge und die Hand alleine. Beides schon ziemlich mächtige Artefakte an sich. Und ja, Artefakte, also streng genommen nicht nur magische Gegenstände, die gehen ja nämlich nur bis Seltenheit legendär. Jenseits von den legendären Gegenständen kommen Artefakte. Der Hauptunterschied ist der, dass das Powerlevel von Artefakten nochmal deutlich höher ist und dass man Artefakte auch nicht so ohne weiteres zerstören kann.
Ist es nicht so, dass bei Artefakten das meistens Gegenstände sind, die eine Kampagne grundlegend verändern können?
Ja, also ich würde sagen, das gilt auch für viele legendäre Gegenstände, aber so ein Artefakt kann wirklich so ein Zentralknotenpunkt eines ganzen Abenteuers sein. Also es kann sein, also ich meine, wir wissen, dass das schon passiert ist. Man kann einfach eine Kampagne schreiben, wo das Auge und die Hand von Vecna einfach der zentrale Plotpunkt sind, dass jemand versucht, die zu erreichen und dass die Abenteurergruppe mit aller Macht versucht, das zu verhindern. Also auf so einem Level befinden wir uns gerade. Wir haben schon gesehen, was du damit machen kannst, ist verrückt. Also anders lässt sich's eigentlich nicht sagen. Also es sind einfach an sich schon supermächtige Gegenstände. Aber ihre wahre Kraft entfesseln sie natürlich nur dann, wenn du sie gemeinsam benutzt. Und da kommen wir zu den Eigenschaften des Auges und der Hand. Wenn du sowohl auf das Auge als auch auf die Hand eingestimmt bist, erhältst du die folgenden zusätzlichen Eigenschaften. Du bist immun gegen Krankheiten und Gift. Den Röntgenblick des Auges zu verwenden, sorgt nie dafür, dass du Erschöpfung erleidest. Du hast Vorahnungen über Gefahren und insofern du nicht kampfunfähig bist, kannst nie überrascht werden. Wenn du deinen Zug mit mindestens einem Trefferpunkt startest, erhältst du 1W10 Trefferpunkte zurück. Wenn eine Kreatur ein Skelett hat, kannst du versuchen, mit einer Berührung der Hand von Vecna seine Knochen zu Gelee zu verwandeln. Du kannst dies tun, indem du eine Aktion verwendest, um einen Nahkampfangriff gegen eine Kreatur in deiner Reichweite durchzuführen. Dabei benutzt du auf deine Entscheidung hin entweder deinen Nahkampfangriffsbonus für Waffen oder Zauber. Bei einem Treffer muss das Ziel einen Konstitutionsrettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 18 schaffen oder es fällt auf 0 Trefferpunkte. Und jetzt kommt's, du kannst eine Aktion verwenden, um Wunsch zu wirken. Diese Eigenschaft kann nicht erneut eingesetzt werden, bevor nicht 30 Tage verstrichen sind. Außerdem steht ganz am Ende noch, wenn sowohl das Auge von Vecna als auch die Hand von Vecna beide an derselben Kreatur angebracht sind und diese Kreatur mit dem Schwert von Cass getötet wird, gehen sowohl das Auge als auch die Hand in Flammen auf, werden zu Asche und sind für immer zerstört. Jeglicher andere Versuch, das Auge oder die Hand zu zerstören, scheint zu wirken, aber das jeweilige Artefakt taucht in einem von Vecnas zahlreichen verborgenen Gewölben wieder auf, wo es nur darauf wartet, wieder entdeckt zu werden.
Ich habe gelesen, dass Wunsch der mächtigste Zauber ist, der von einem sterblichen Spielercharakter erlernt werden kann.
Ja.
Das ist ziemlich mächtig.
Richtig. Also ich glaube, viel mehr braucht man auch gar nicht dazu sagen. Der Name sagt schon, im Endeffekt hat der Spielercharakter einen Wunsch frei, als Spielleiter muss man natürlich gewisse Grenzen setzen und das Buch gibt auch gewisse Grenzen vor. Also was du auf jeden Fall damit machen kannst, ist einfach jeden Zauber Level 1 bis 8 damit kopieren. Aber wenn der Spieler einen gewissen Wunsch äußert, dann würde ich als Spielleiter auch versuchen, diesem Wunsch in gewissem Rahmen nachzukommen. Es ist natürlich so, wenn der Effekt, den der Spieler sich wünscht, so sehr über dem Power-Level von einer anderen Zaubern liegt, dass man als Spielleiter da zwei Optionen hat. Entweder man versucht wirklich den Wunsch bewusst auf gewisse Art zu missinterpretieren und damit noch eine negative Komponente reinzubringen. Oder wenn der Spieler hier wirklich hergeht und sagt, ich wünsche mir alle meine Ability-Scores sind 50, dass du dann hergehst und ich finde, das ist das gute Recht des Spielleiters zu sagen, der Wunsch schlägt fehl. Aber ansonsten hast du damit effektiv grenzenlose Möglichkeiten. Was ich gerne noch tun würde, ich würde gerne noch ganz grob die Stats anschneiden, die vor kurzem veröffentlicht wurden von Vecna, im besagten Vecna-Dossier. Das Ganze vorzulesen ist jetzt hier nicht so spannend. Vor allem ist es ja auch nur ein Ausschnitt von Vecna aus seiner Geschichte. Der Statblog ist Vecna the Archlich, das heißt, noch bevor er tatsächlich zur Gottheit aufgestiegen ist, von diesem Vecna reden wir hier, wird als Herausforderungsgrad 26 Kreatur abgedruckt, mit den stärksten Stats natürlich auf Intelligence und Wisdom mit 22 bzw. 24 total verrückten Stats. Was den Statblock für mich so spannend macht, ist eine Sache, die hatten wir bisher, glaube ich, noch in keinem anderen Statblock, nämlich kriegt Vecna keine Legendary Actions, sondern er kriegt stattdessen 3 Reactions pro Runde.
Wow.
Und eine dieser möglichen Reactions ist ein Counterspell, der gleichzeitig Schaden macht, Dread Counterspell. Und das andere ist Fel Rebuke, wo Vecna quasi, wenn er getroffen wird von einem Angriff, mit Schaden reagieren kann. Zusätzlich zu den ganzen anderen verrückten Sachen, die er natürlich machen kann. Also dazu gehört Planeshift, Dominate Monster, Casten, Invisibility, Animate Dead, bla bla, ist natürlich verrückt als Necromancer. Aber diese Mechanik mit den extra Reaktionen statt den Legendary Actions fand ich ganz spannend. Das macht das Ganze hier ein bisschen einzigartig für einen Statblock. Wobei es, wie gesagt, ist hier jetzt nicht so wichtig, genau diesen Statblock sich vorzustellen, weil wir bei Vecna von dem Gott reden. Und demnach sind dem Dungeon Master da keine Grenzen gesetzt. Was ich so spannend finde an Vecna als Bösewicht, das gilt eigentlich für alle diese stärkeren Bösewichte, ist, dass du in fast jeder Kampagne, die du als Dungeon Master leitest, die Möglichkeit hast, diese Art von Bösewicht zu verwenden. Entweder du spielst eine ganz lange Kampagne, die von Level 1 bis 20 geht, dann kannst du diesen Archlich Vecna Challenge 26 als Endboss nehmen, klar ist naheliegend. Oder aber du spielst eine Kampagne auf einem niedrigeren Level, wo du vielleicht nur Pläne von Vecna vereiteln musst, wo du ihm selber nie persönlich über den Weg läufst. Oder du hast einen Avatar von Vecna, der begrenzte Macht von ihm hat.
Oder einen Kult.
Genau, oder du setzt dich nur mit einem Kult von ihm auseinander. Über die sollten wir vielleicht auch noch reden. Klar, Vecna ist ein Gott. Dementsprechend hat Vecna Kultisten. Die sind allerdings wenig und weit verteilt, möchte ich mal so sagen. Hauptsächlich geht's denen drum, Wissen und insbesondere Arcanes Wissen anzuhäufen und Arcane Geheimnisse, denn Vecna geht's um Geheimnisse.
Mhm.
In unserer eigenen Homebrew-Kampagne, also war eine meiner ersten Kampagnen, habe ich damals tatsächlich auch die Hand und das Auge eingesetzt.
Ja.
Und es lief darauf hinaus, dass der gute Patrick, einer unserer Spieler damals, diese Artefakte in die Hände bekommen hat und böse geworden ist.
War das die Geschichte, wo er jemand mit einem Besen erschlagen hat?
Nee, das war wieder was anderes.
Weil das ist ja auch passiert.
Genau. Ich wäre vorsichtig damit, diese Artefakte reinzubringen. Also das war, glaube ich, schon ganz am Ende unserer Kampagne. Da waren wir wirklich, vielleicht waren wir sogar schon Level 20.
Und da hat er sich einfach ein Auge rausgeschnitten.
Ja, also das, die Artefakte haben natürlich ihn dazu verführt, genau das zu tun.
Aha.
Aber er hatte auch persönliche Wünsche, von denen er sich erhofft hat, sie mit diesen Artefakten umsetzen zu können. Aber es ist für mich definitiv noch ein sehr erinnerungswürdiger Moment und war mehr oder weniger auch so das Finale dieser Kampagne. Alle anderen Endbosse waren zu diesem Zeitpunkt schon besiegt, wo dann ein Spieler zur letzten finalen Hürde geworden ist, die es zu überwinden gab. Und unsere Kampagne ist dann auch so ausgegangen, dass Patricks Spielercharakter gewonnen hat, mehr oder weniger.
Wirklich?
Naja, also die Abenteurer haben auch gewonnen, aber sie haben es nicht wirklich geschafft, ihn zu stürzen, sondern sie sind dann separate Wege gegangen und er ist König seines eigenen Landes geworden. Und diese Geschichte ist mehr oder weniger auch immer noch Kanon in unserem eigenen Homebrew-Setting. Diese Artefakte sind Wegbereiter für solche erinnerungswürdigen Momente, finde ich.
Wild. Gut, Aaron.
Eine Sache, die ich normalerweise in unseren Lore-Folgen an dieser Stelle erwähne, sind die Beziehungen, die der Charakter hat. Also was hat er für Verbündete, was hat er für Feinde? Bei Vecna gibt es hier nicht viel drüber zu sagen, denn er ist mit allen verfeindet. Also nenn ihn, Vecna ist ein Feind von ihm. Das gilt sowohl für die ganzen guten Leute als auch für die Bösen. Also er kann die Raven Queen nicht leiden, er kann Orkus nicht leiden, er kommt mit Asmodeus nicht so gut klar und so weiter und so fort.
Ich merke schon, es ist keine Person, die sonderlich viele Freunde hat.
Ja, und von dem her würde ich sagen, es ist keine schlechte Idee, wenn wir die Folge an der Stelle beenden. Eine Frage stellt sich natürlich noch, Marie.
Mhm.
Auf einer Skala von 1 bis 5 Fingern der linken Hand, was gibst du Vecna?
Ich gebe ihm 4 Finger und der kleine Finger, der ist so zerdrittelt, weil da ist so ein mumifiziertes Ding schon abgebrochen.
Oh.
Also gebe ich ihm 4 2/3. 4 plus 2/3.
Würde ich sagen, ist fair.
Genau. Ich finde es super Bösewicht. Ich mag es eigentlich ganz gern, wenn du wirklich jemanden hast, der so pure evil ist. Da hast du überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du den aus dem Weg räumst. Genau.
Ihr könnt uns ja auch schreiben, was ihr von Vecna und unserer Folge gehalten habt. Ihr erreicht uns über verschiedene Wege, entweder in den YouTube-Kommentaren, über Instagram in den Kommentaren. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an dundenglisch@gmail.com. Am aktivsten sind wir aber in unserem Discord, zu dem ihr auch über unser Instagram findet. Unser Instagram ist Dungeons und Denglisch. Ansonsten, ihr wisst's eh, ihr hört bestimmt andere Podcasts. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns unterstützt. Also eine Review hilft uns sehr. Likes, Abos auf YouTube etc. Glaube ich, wir sagen es eh jedes Mal.
Mod.
Ganz genau.
Gut.
Ansonsten danke fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch. Und ich war die Marie.
Und ich bin der Aaron. Sehr gut, oder? Nicer Twist. Fühlt sich gut an, das zu sagen, Marie, oder? Gibst du zu?
Nein. Ich habe es gerade eher aus Versehen gesagt.
Ich dachte, das war jetzt bewusst.
Nee.
Damit habe ich gewonnen. Ich will, dass du dir das merkst, dass ich gewonnen habe.
Du hast gewonnen.